5. Februar 1968, Montag. Einmal, als die Stadt unter Schnee lag, führte de Rosny westeuropäische Besucher durch zwei Stockwerke der Bank und blieb vor der Zelle der Angestellten Krespal stehen und sagte: Nur noch ein paar Wölfe und wir haben es wie in ihrer Heimat. Die Angestellte Krespal war sitzen geblieben, da sie den Fremden nur gezeigt, nicht vorgestellt werden sollte, und hatte ihm auf das Höflichste etwas vorgelogen von Füchsen, die einander bei Beidendorf eine gute Nacht wünschen, und war noch bis Mittag erholt von den Vorstellungen, die ein Vizepräsident unterhält von einem kommunistischen Land im Allgemeinen und von Mecklenburg im Allgemeinen. Heute bedauerte er die Angestellte Krespal, weil er in der gestrigen Zeitung eine Aufnahme von der westlichen 97. Straße gesehen hat, eine Gruppe voller Mülleimer und darüber gehäufte Säcke mit Abfall, Folgen des Streiks in der Stadtreinigung. Er weiß nicht, dass in unserem Viertel neben den vernachlässigten Häusern auch solche übrig sind, deren Verwaltung selbst für die Verbrennung des Mülls sorgt. Er wird auf abgesperrten Autobahnen in die Stadt gefahren und kennt von ihr ein Achtel. Die erheiternden Zweifel an der Allwissenheit des obersten Vorgesetzten, so erleichternd sie sind, laut und lebendig dürfen sie nicht werden. Die Angestellte Krespal war zum Bericht bestellt. Wer in de Rosnys Büro ist, glaubt sich in einem Haus voller Wohnungen, nicht über Maschinenseelen, dicht umgeben von Käfterchen neben Käfterchen, in denen Leute mit Arbeit eingesperrt sind. Für sich hat de Rosny in der Bank einen Salon eingerichtet, das skandinavische Sofa neben dem Kapitänsschreibtisch aus der Segelschiffzeit, privates Licht aus grün-goldenen Lampenglocken, schwere, königsblaue Vorhänge gegen die Ferienterrasse. Dazwischen bewegt sich de Rosny wie ein Gast in einem Hotel, schlenkrig in nahezu fremder Gegend, auf Abruf anwesend, mit unerschüttertem Vertrauen in seine Befehle. Seine Befehle versteckt er gern, und sei es in einer Verzögerung. Sein Wetterfaltengesicht behaglich locker, den Blauaugenblick müßig gehalten, so täuscht er Einladung und Willkommen vor und spricht nicht nur von den Auswirkungen des Müllarbeiterstreiks auf die obere Westseite, sondern auch über den Krieg in Vietnam, damit die Untergebene glaubt, es werde obendrein auf das eingegangen, was er für einen ihrer Ticks hält. De Rosny hat die Erschießung eines gefesselten Verdächtigen durch den Brigadegeneral Nguyen Ngoc Luan im Fernsehen betrachtet und will sich nun endlich bekehrt haben zu der Meinung von Mrs. Krespal. Sie hat keine Meinung gesagt. Die grundsätzliche Bestialität von Kriegen. Und wenn man so auf dem Bildschirm sehe, was der Vietcong anrichte und höre, dass Washington die Offensive für einen Fehlschlag erkläre, so werde die Vertrauenslücke nicht eben verringert. Gewiss, Mr. de Rosny. So sagt es auch die New York Times in einer Fernsehrezension. Und was das zugewiesene Arbeitsgebiet angehe, am Ende sei die Times tatsächlich gegen eine Fortführung des Krieges. De Rosny ist nicht gesonnen, die Führung eines Gesprächs aufzugeben, verweilt ausführlich bei ungläubigem Kopfwiegen, und wer raten wollte, mochte ihn endgültig befinden sehen, dass die Angestellte Krespal durch die Sache in Vietnam wirklich präokkupiert sei. Hat dergleichen schon am frühen Morgen auf der vorletzten Seite von 70 gefunden. Was wollte Mrs. Krespal sagen? Mit der CSSR stehe es so, dass die Katze zumindest den Schwanz aus dem Sack habe und dass vielleicht ein Mensch namens Dimitri Weissand sie einfangen wolle, Mr. Vice President. Tja, sagte de Rosny, genüsslich, befriedigt, wie über einen gelungenen Plan. Unverhofft war er nicht mehr der gelernte Gastgeber, sondern ein Jäger, der verhängten Blicks mit listigem Stirnrunzeln die nächste Schlinge auswählt. Ich danke Ihnen, sagte er ernsthaft, wiederholte es geradezu ergriffen, blieb aber so verträumt sitzen, massierte sich mit den Knöcheln die Schläfe. Die Sekretärin, die den Kaffee brachte, beeilte sich mit Geschirr und Zutaten und war so rasch wieder aus der Tür, als müsse sie einer peinlichen oder unziemlichen Szene entfliehen. Und dann sagte de Rosny: Das rätst du nicht, D.I. Dass er es gewusst habe, Gesine. Ja, windet sich in den Schultern, heikel war es ihm doch, und bedankt sich, weil du ihm freiwillig Bescheid gesagt hast. Das habe ich ihn glauben lassen, aber erst einmal hat die Angestellte Krespal ihm eine Standpauke hingelegt, so gut sie das im Sitzen kann. Sie verbitte sich, dass man sie überwache. Zumindest müsse ihr das mitgeteilt werden. Sie habe ein Recht. Sie habe nicht übel Lust, etc. Es ging ganz gut im Sitzen, D.I. Und er hatte seine Unterhaltung. Das hast du geraten. Nein, Gesine, ich bin auch schon ein paar Jahre lang angestellt. Mit Chefs leben muss ich wie du. Jetzt willst du das auch noch besser können. Wann wollte Weissand die Katze sehen, Gesine? Am Dienstag, vor 6 Tagen. Wenn du von de Rosny erzählst, halte ich ihn für schneller. Warum willst du nicht umgehen mit den Männern, von denen ich dir erzähle, D.I., F.F. Fleury, D.W. Weißsand, D. Rosny? Du fühlst dich beaufsichtigt, Gesine. Nein. Nein. Die lange, lange Leine, D.I. Glaubt die Rosny es denn? Glaubst du es? Du selber hast den Council for Mutual Economic Assistance, den RGW, wie du willst. Du hast das einen Kindergarten genannt, Gesine. Wird es der Kindergärtnerin gefallen, dass eins von den Kindern plötzlich sich eine Katze halten will? Wird die Internationale Bank für wirtschaftliche Zusammenarbeit von Moskau nicht zumindest wissen wollen, ob die GSSR heimlich in den USA borgen will? Ja, aber es kann doch nicht mir passieren. Was ist dir denn passiert, als du bei der NATO in Mönchengladbach warst? Das war privat, DI. Und wie bist du an jenen Arbeitsplatz gekommen? Durch ein Inserat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, DI. 1955? 1955, DI. Und wir sind hier in New York, 1968. Eben. Dieser Weißsand ist ein Soziologe, DI. Das macht nichts, Gesine. Ein Pole, ein Jude, den die Sowjets in der Schule auf der letzten Bank sitzen ließen, bevor sie ihn den Deutschen für die Konzentrationslager zurückgaben. Warum sollte der einen Finger rühren für die Sowjetunion? Er muss es ja nicht gern tun. Jetzt kommst du auf die Psychologie des Verräters, Herr Professor. Nein, auf die Hypothese, dass private Unglücksfälle nicht zählen gegen den Sieg des Sozialismus. Dimitri Weißsand verrät mich nicht. Es muss Verrat ja nicht heißen, vielleicht will er dir behilflich sein. Wer Demonstrationen gegen den Krieg in Vietnam organisiert, ist ein Agent der sowjetischen Wirtschaftsspionage. Deine Gleichungen waren schon eleganter, D.I. Von seinen Bindungen an Vietnam wusste ich nicht, Gesine. Du hältst es für möglich, nach deinen Erzählungen, Gesine, dass D. Rosny mich überwachen lässt. Er wird davon beschützen sprechen und nicht dich meinen, sondern seine Investition. Oh no, not again. Kündige da, nimm das Kind und leb bei mir. Das will ich sehen, jedes Wort. Du wirst es aufessen, D.I. Was würde D. Rosny zu einer Kündigung sagen? Das geht jetzt nicht, D.I. Er hat dich zum Essen eingeladen. Ins Brussels. Brauner Damast an den Wänden, sanftes Licht. Water sui de volée à la gantoise. Dahin gehen aber die Bankiers nicht. Celle d'agneau, rôti à la saladaise, D.I. Von fern müsst ihr ausgesehen haben wie ein Liebespaar. So kann D.W. Weißsand es sich nun auch noch erklären, dass du zur Probe um zwei Stockwerke befördert wirst, an einen neu eröffneten Tisch, der nicht GSSR heißen wird, sondern Allgemeine Kontakte, mit einer Telefonnummer, die nicht im Hausverzeichnis stehen wird. Mrs. Crespal als ein Fall von Protektion. Du würdest mich immerhin herleihen, Erichson. Du dich, Gesine. Wäre es schlecht? Es wäre diesmal doch ein sozialistisches System, dem geholfen würde. Nein. Also. Und es wird nicht gehen, Gesine. Das will ich noch sehen. Einverstanden. Und wenn es misslingt und du kommst heil heraus, heiratest du mich. Eine Wette? Ein Einvernehmen. Wenn auch dies nicht gelingt, gebe ich auf, D.I. So will ich es nicht. Möts mi nehmen, as ich bin. Und klut vergeit nicht. So kalt ist kein Winter nicht. Gute Nacht, D.I. Ich meine es auch so.